Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Ich glaube, das Wichtigste ist, Siege mit Stolz zu feiern, Niederlagen mit Anstand zu akzeptieren und dem Gegner zu gratulieren. Deswegen, Eugen, an dich und deine Mannschaft. Glückwunsch zu 3 Punkten.
Auch wenn es super schwer gefallen ist, aber wie heißt es so schön? Die wahre Größe eines Sportlers zeigt sich in der Niederlage. Und diese Größe hat Lukas Kwasniok bei der Pressekonferenz nach der 1:3 Derby-Niederlage in Mönchengladbach definitiv bewiesen. Ja, und damit erstmal willkommen zu einer neuen Folge hier im Radio Köln FC Podcast. Ihr merkt, Stimmung ist noch relativ gedämpft bei mir. Vermutlich geht es euch nicht anders, wenn ihr zurückdenkt an dieses Derby, das 99. Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Aber es ist ja nicht zu ändern. Das Spiel ist gespielt, das Ergebnis steht. Ja, das tut weh, dieses 1:3. Aber man muss dann schlussendlich, wenn abgepfiffen wird, eben auch dem Gegner gratulieren. Die 3 Punkte sind im Borussia-Park geblieben. Und letzten Endes dann auch nicht ganz unverdient, weil der FC einfach entscheidende Fehler gemacht hat, weil die Borussia diese entscheidenden Fehler ausgenutzt hat. Ja, man kann über das eine oder andere, das werden wir gleich hier im Podcast auch noch tun, diskutieren. Der VAR stand mal wieder im Mittelpunkt, wie so oft, jetzt nicht nur beim FC, sondern auch in vielen anderen Bundesligaspielen. Aber der FC muss sich diese Niederlage letztendlich dann auch selbst ankreiden. War nicht nötig aus meiner Sicht. War jetzt nicht so, dass Mönchengladbach den FC an die Wand gespielt hat. Ganz im Gegenteil, die wollten den Ball ja erstmal gar nicht haben. Aber der FC wusste halt nichts damit anzufangen oder kaum was anzufangen. Echte Torchancen waren da eher Mangelware, erste und auch zweite Halbzeit. Naja, die Treffer hat dann schlussendlich die Borussia gemacht. Aber bevor wir das im Einzelnen nochmal durchgehen und dann auch besprechen, was folgt daraus dann für die kommenden Spiele? Ja, wir sind ja immer noch relativ am Anfang der Saison. Noch nicht mal ein Drittel der Spiele sind gespielt. Tauchen wir jetzt, auch wenn es schwerfällt, nochmal ein in dieses Derby, in den Borussia-Park, um einfach dann auch nochmal ja, die entscheidenden Momente, Situationen, die vielen Eingriffe des VAR vor Augen zu haben. Hier für euch also die in Anführungsstrichen Highlights. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio. Und wie immer gibt's dazu, ihr kennt das, viele Reaktionen der FC-Protagonisten. Angefangen mit dem Trainer Lukas Kwasniok, von Stürmer Marius Bülter bis hin zu Torwart und Kapitän Marvin Schwäbe.
Johannesson, Bülter im Strafraum. Bülter fast am 5-Meter-Raum. Bülter, rechter Fuß, Bülter aufs kurze Eck gehalten. Erster Torabschluss vom FC, aber Moritz Nikolas ist im kurzen Eck und lenkt den Ball um den Pfosten ins Tor aus.
Ja, ich habe die erste halbe Stunde nicht so schlecht gesehen. Am Ende ist es auch ein Derby, dann standen beide Mannschaften, oder Gladbach, wir dann sicherlich auch in Phasen tief, dass es nicht so viel angebrannt ist.
Zweiter Ball bei der Borussia, die schon wieder in Flankenposition sind. Halbhoher Ball und Schwäbe kurz vor der Linie nach diesem Schuss aus kurzer Distanz von Tabakovic. Aber der Ball noch heiß und dann das Foulspiel. Freistoß für den FC, jetzt auch die Borussia mit einem vielversprechenden Torabschluss.
Wir hatten Spielkontrolle von Beginn an, eigentlich wenig zugelassen und haben dann aber so nach 30 Minuten ein bisschen das Gefühl gehabt, weil Gladbach sich darauf fokussiert hat, die eigene Hälfte zu kontrollieren. Jetzt müssen wir was Besonderes machen, jetzt müssen wir unbedingt ein Tor erzielen. So nach dem Motto, wäre schon ganz gut, wenn wir mit einer Führung in die Halbzeit gingen und haben dann zwei, dreimal in diesen kompakten Block reingespielt und haben da Kontersituationen zugelassen.
Und Elvedi, dann die Kopfballverlängerung. Reitz verliert den Zweikampf. El Mala gibt den Ball wieder her. Schafft es im Moment kaum mal einen Ball festzumachen. Reitz am rechten Strafraumeck auf Elvedi. Elvedi dann quer und dann fällt ein Gladbacher. Und Dennis Aitekin sagt weiterspielen. Honorar ist gefallen. Proteste natürlich bei den Gladbachern. Dennis Aitekin am Bildschirm guckt sich das jetzt an.
Wurde ein möglicher Strafstoß im Strafraum. Da hat sich der Bilder, legt ein Foulspiel der Nummer 32.
Und es gibt Foulelfmeter. Tabakovic läuft an. Tabakovic, gehalten, gehalten, gehalten von Schwäbe. Schwäbe taucht ab ins Rechteck. Super Parade, lenkt den Ball um den Pfosten. Es bleibt beim 0:0.
Schwäbe hält ihn sensationell und der gefährlichste Eckball in einem Spiel ist immer der nach einem gehaltenen Elfmeter. Wir verteidigen ihn ein-, zweimal leidenschaftlich, aber beim dritten Ball eben dann nicht mehr.
Ecke von der linken Seite für die Gladbacher. Honorar, der diesen Foul-Elfmeter rausgeholt hatte. Läuft an, der Ball kommt an den ersten Pfosten. Bülter mit der Kopfballabwehr, der Ball kommt runter am Fünfer. Die Gladbacher bleiben dran. Nochmal Gewühl, Schussmöglichkeit, Tor! Tor Gladbach durch Sander, jetzt heißt es dann doch 1-0.
Ja, dann musst du dich kurz schütteln, das haben wir in der Halbzeitpause getan, haben dann zweimal gewechselt, haben ein bisschen strukturell was angepasst. Fressen dann nochmal einen VAR-Elfmeter, diesmal mit einem Handspiel.
Einwurf etwa in Verlängerung der 16-Meter-Raumlinie auf der rechten Seite für die Gladbacher. 58. Minute. Der kommt lang in den Kölner Strafraum. Tabakovic in der Nähe. Dann wird Handspiel reklamiert von der Borussia. Der FC klärt weit hinten raus ins Seitenhaus. Und jetzt guckt er sich wieder an, Dennis Aitken, wie schon in der ersten Halbzeit. Da gab es dann im Nachgang Foul-Elfmeter. Jetzt möglicherweise ein Handelfmeter. Und es ist dann wieder Lund, der das Ganze verursacht hat. Jetzt die Entscheidung von Dennis Aitken. Wir hören schnell rein.
Wurde ein mögliches Handspiel. Nach Ansicht der Bilder liegt ein Handspiel.
Und es gibt wieder Elfmeter. Es gibt schon wieder Elfmeter.
Ich habe die Szene gesehen. Ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber ob das jetzt eine aktive Bewegung zum Ball ist oder ob es einfach eine Drehbewegung ist, er sieht den Ball auch erst spät. Ich finde einfach, dass es jetzt keine klare Fehlentscheidung ist. Natürlich geht der Ball an die Hand, da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber ob es jetzt eine klare Fehlentscheidung ist und ob man dann den Schiedsrichter rausrufen muss.
Dix gegen Schwäbe. Schwäbe auf der Linie. Aitken gibt den Handelfmeter frei. Dix läuft an. Und Tor! Tor 2-0 Borussia. Der Ball rechts weg. Schwäbe hatte wieder die Ecke, aber der war zu scharf geschossen, zu platziert. Und damit der FC jetzt 0:2 hinten im Derby gegen Borussia Mönchengladbach.
Trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn wir da im Spiel bleiben, ist vielleicht nochmal was möglich mit zwei großen Zielspielern vorne. Aber das 3-0 hat uns dann sicherlich gekillt mit einem technischen Fehler.
Oh, und Schenk mit dem Ballverlust und Honorar marschiert vorne. Tabakovic, Honorar spielt quer und das Tor 3-0. Tabakovic. Der Borussia Park im Ausnahmezustand, weil der FC den Borussen das dritte Tor schenkt.
In der zweiten Halbzeit sind wir eigentlich gut reingekommen. Dann kassieren wir innerhalb von 2 Minuten 2 Tore. Und dann fand ich unsere Reaktion eigentlich schon okay.
Ja, und der FC hat sofort einen Spielerkreis gebildet. Marvin Schwäbe hat da sofort die Feldspieler zu sich gerufen. Denn du musst jetzt eben aufpassen, dass du hier nicht komplett den Faden verlierst bzw. dich abschießen lässt von den Borussen. Aber das ist natürlich ganz bitter. 0:3. Und der FC hatte in den vergangenen Jahren in diesen Duellen oft das Ergebnis auf seiner Seite gehabt. Und Kaminski probiert. Es ist schon am Strafraum. Kaminski, Latte! An die Latte! Langer Ball. Ache legt ab mit dem Kopf auf Waldschmidt. Der nimmt den Ball. Volley, Tor! Aber abseits. Jetzt ist der Ball drin. Traumtor von Luca Waldschmidt. Volley genommen aus 20 Metern. Aber Ache hat wohl im Abseits gestanden bei dieser Kopfballvorlage. Ja, es kommt heute Abend dann leider alles zusammen. Es gibt Elfmeter für den ersten FC Köln. Waldschmidt läuft an und trifft ins Rechteck. 1-3 und es sind noch 10 Minuten. Aufgrund dieser langen Nachspielzeit.
Das 3-1 ist ein bisschen zu spät gefallen und ich glaube, am Ende musst du es akzeptieren. Wir haben uns natürlich mindestens einen Punkt hier erhofft und gewünscht, aber dem sollte heute leider nicht der Fall sein. Und deshalb nochmal Glückwünsche an euch und einen schönen Abend.
Ja, und nochmal große Geste von Lukas Kwasniok, dass er da einfach so ein Sports-Gentleman ist. Und ich glaube auch ganz, ganz ehrlich, Eugen Polanski und Borussia Mönchengladbach zu diesem Derby-Sieg gratuliert hat. Ich gebe zu, Nach diesem 3-1 per Elfmeter, der aus meiner Sicht kein Elfmeter war, also es war ein Geschenk von Dennis Aitekin, aber sei es jetzt erstmal drum, gebe ich zu, hatte ich tatsächlich nochmal so ein bisschen Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war ja noch wahnsinnig lange nachzuspielen, 10 Minuten. So, und wenn du dann vielleicht kurz nach diesem 1-3 noch den zweiten Treffer nachlegst, so ähnlich wie die Gladbacher das in der zweiten Halbzeit mit dem 2 und 3-0 gemacht haben, ich glaube, dann hätten wir nochmal ein völlig anderes Derby gehabt, dann wäre es nochmal richtig heiß hergegangen im Borussia Park, dann hätte Gladbach aber sowas von Kopfkino gehabt, aber hättest du, wennst du, wolltest du. Das zweite Tor ist dann leider nicht gefallen. Die Mannschaft hat zwar alles nochmal reingeworfen, wie überhaupt in der gesamten zweiten Halbzeit, auch nach dem 0-3, kann man der Mannschaft, denke ich, keinen Vorwurf machen, aber schlussendlich fehlte in vielen, vielen Situationen vorne die Durchschlagskraft. Wieso, weshalb, warum, reden wir gleich auch noch drüber in dieser Podcast-Folge. Für mich bleibt aber auf jeden Fall festzuhalten, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist für die Borussia. Ja, ich habe es schon angesprochen zu Beginn. Der FC hat entscheidende Fehler gemacht und ja, die Borussia hat die ausgenutzt, aber eigentlich war es ein enges Derby und ein Derby mit wenigen Highlights, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten aus dem Spiel heraus. Es mussten dann eben Standards her, gerade bei der Borussia dann, um eben diese Tore zu erzielen. Und ja, wie das dann immer so ist, ne? In engen Spielen gibt es dann immer dieses berühmte Momentum. Das ist dann eigentlich immer auf die Seite von Borussia Mönchengladbach gefallen, wobei es hätte alles ganz anders kommen können, eigentlich ja müssen. Wenn wir uns eben diesen ersten Elfmeter angucken, da bekommst du so ein ärgerliches Ding nach Videobeweis gegen dich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und dann hält Marvin Schwäbe den grandios und eigentlich ist das dann ja so ein Momentum, wo so ein Spiel auf deiner Seite kippen kann, ne? Da gehst du mit 0-0 in die Pause, bist so ein bisschen angestachelt, euphorisiert. Schwäbe hat dich vor dem Rückstand bewahrt. Spiel komplett offen dann für die zweite Halbzeit. Und dann sagst du dir vielleicht, komm, jetzt gehen wir nochmal ein paar Prozentpunkte oben drauf. Mehr Entschlossenheit, mehr Mut, mehr Klarheit. Versuchen dieses Derby in der zweiten Halbzeit auf unsere Seite zu ziehen. Aber tja, nachfolgende Ecke war dieses Momentum dann komplett auf der anderen Seite bei Borussia Mönchengladbach. Trainer hat es angesprochen. Wahrscheinlich waren seine Jungs zu euphorisiert aufgrund dieser Parade von Marvin Schwäbe, nicht zu 100% konzentriert dann in der Verteidigung dieser Ecke. Ja, und dann kommt wieder mal eins zum anderen. Es war, glaube ich, eine ganz ähnliche Schussposition von Sander wie bei Bayer in Dortmund. Halblinke Position im Strafraum. Ball direkt genommen und dann eiert der da durch den Strafraum an ein, zwei Kölnern vorbei und wieder ist es Martel, der unglücklich abfälscht, vorbei an Marvin Schwäbe, der da nichts machen kann. Ja, da hat das Unglück seinen Lauf genommen und ja, zweite Halbzeit kommt es eigentlich gut rein. Marius Bülter, habt ihr gehört. Ich hatte schon den Eindruck, dass der FC jetzt ganz gut wieder drin ist in der Partie und dann bekommst du diesen Doppelschlag. Handspiel von Lund. Wieder der Eingriff vom VAR, sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Und dann darf natürlich so ein Fehler Schenk nicht passieren. Ja, und so gehst du dann mit einer 1-3-Derby-Niederlage nach dem Abpfiff in die Kurve. Das ist dann kein einfacher Gang. Die FC-Fans, 6.000 waren es im Borussia Park, haben die Mannschaft super wie immer, ist ja völlig egal, ob heim oder auswärts, unterstützt. Es hat zwei Choreos gegeben, eine vor dem Spiel mit einem großen Südkurve-Banner. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem großen 1. FC Köln-Banner, rot-weiße Transparente, bisschen Pyro dazu. Ja. Daran hat es sicherlich nicht gelegen, Unterstützung war da. So, und dann gehst du in die Kurve und blickst natürlich in ganz, ganz enttäuschte Gesichter. Marvin Schwäbe hatte aber auch nichts anderes erwartet.
Das ist natürlich nach so einer Niederlage im Derby keine erfreulichen Gesichter sind, das war zu erwarten und auch klar. Aber das wird uns keineswegs auseinanderbringen.
Ja, warum auch? Also gibt's aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund bei aller Enttäuschung, so bitter das ist, dieses 1-3. Aber was man der Mannschaft nicht vorwerfen kann, dass sie sich irgendwie aufgegeben hätte, dass sie nicht noch alles versucht hätte, ist das 1-3, dieses Traumtor von Waldschmidt, kein Abseits. Hast du noch mehr Zeit, vielleicht das Derby nochmal zu drehen? Ja, und ist der VAR eben mehr auf deiner Seite, kommt sowieso alles ganz anders. Und damit sind wir jetzt im Grunde beim Spieler des Spiels, aus meiner Sicht. Der VAR, V-A-R, Video Assistant Referee. Wer blickt da noch durch? Ich nicht. Ihr? Vermutlich auch eher nicht oder immer weniger. Wer mag diesen VAR? Ich nicht. Ihr? Vermutlich auch immer weniger. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt über ein FC-Spiel reden und der VAR jetzt wie in diesem Derby zweimal gegen den FC entschieden hat. Du kapierst einfach nicht mehr, wann greift er tatsächlich ein und wann nicht. Gefühlt ist es immer wieder eine andere Herangehensweise, wer auch immer da gerade im Keller sitzt, wer auf dem Platz als Hauptschiedsrichter agiert. Und so fand ich die Reaktion der beiden Trainer nach dem Abpfiff erstaunlich und auch total wohltuend, sowohl von Eugen Polanski auf Borussia-Seite als auch von Lukas Kwasniok auf FC-Seite, ja, die mal richtig Tacheles gesprochen haben, was sie denn vom VAR erhalten. Und das möchte ich euch an der Stelle auch nicht vorenthalten. Lasst uns das gerne nochmal anhören.
Bin tatsächlich auch wirklich gar kein Freund von VAR. Also es wird auch immer schlimmer bei mir. Es war schon vorher nicht gut, ist jetzt auch nicht gut, auch wenn wir jetzt eher profitieren davon, aber ich sehe den Sinn nicht dahinter.
Ja, Gott sei Dank gibt es jetzt einen Trainerkollegen, der die gleiche Meinung hat wie ich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so alleine auf weiter Flur unterwegs bin. Ich mag ihn nicht nur, ich hasse ihn. Und zwar unabhängig davon, ob wir jetzt bevorzugt oder benachteiligt werden. Ich finde alles, was klare Aktionen angeht, Abseits, Tor-aus-Technologie, Tor-aus, Seiten-aus, Foul im oder außerhalb des Strafraums, wo schwarz oder weiß eben darüber entscheidet, macht da ganz, ganz viel Sinn bei der Abseits-Technologie und so weiter und so fort, aber nicht bei dynamischen Aktionen. Er verfälscht alles und ich denke immer, ich habe auch Unterstützung vom Analysten, aber wenn ich immer so entscheiden würde, wie er das am TV sieht, da oben, dann müsste er ja Cheftrainer machen. Und ich habe das Gefühl, dass einfach der VAR mittlerweile der Chef ist und nicht mehr der Unparteiische unten. Und das finde ich ein bisschen schade. Und dann hätten wir natürlich mit so einer Entscheidung heute leben müssen, dass er das Foul am Ragnar völlig falsch bewertet hat. Also es ist einfach kein Elfmeter. Da muss man nicht lange drum herumreden. Aber für mich sind auch beide Aktionen, sowohl der erste als auch der zweite Elfmeter, mit VAR eben weder Foul noch Handspiel. Aber ist mir schon klar, in der Super Slow-Mo sieht alles einfach ganz anders aus. Live wird es ganz anders gewichtet und bewertet. Und ich werde es nicht ändern können, trotz Unterstützung von Eugen. Wir werden es nicht mehr ändern können, dass wir den eliminiert bekommen.
Ich bleib dran.
Ja, Eugen Polanski bleibt dran. Lukas Kwasniok wird sich vermutlich nicht das letzte Mal zum VAR geäußert haben. Und wie er das jetzt getan hat nach dem Derby, also mir spricht er wirklich komplett aus der Seele. Da war alles drin, was auch mich umtreibt mit diesem VAR. Ich kapiere es einfach nicht und ich möchte es auch gar nicht mehr kapieren, weil ich es einfach für sinnlos halte, so wie es läuft. Lukas Kwasniok hat aus meiner Sicht total recht. Alles, was faktische Entscheidungen sind, ist der Ball im Aus oder nicht? Ist er im Tor oder nicht? Ist es abseits oder nicht? Ja, lass uns die Technik nutzen. Aber alles, was eine individuelle Bewertung betrifft, da soll das der Hauptschiedsrichter machen, so wie das immer war im Fußball. Und nicht erst wieder einer, der sich 10-mal in der Zeitlupe anguckt, im Kölner Keller. Und dann schlussendlich doch wieder der Hauptschiedsrichter, der sich auch wieder auf dem Bildschirm dann in Zeitlupe anguckt. Zeitlupen verfälschen komplett diese Situation. Natürlich kannst du 2-mal Elfmeter geben. Einmal Foul von Lund an Honorar und dann beim 2. Mal das Handspiel von Lund. Wenn der Schiedsrichter das auf dem Platz so wahrnimmt, dass dieser Kontakt mit dem Oberkörper und ja auch unten mit dem Knie von Lund gegen Honorar ein klares Foulspiel sind, und Aitekin hatte ja beste Sicht drauf, dann pfeif es und dann gibt es Elfmeter und dann ärgern wir uns wahrscheinlich trotzdem und der eine oder andere sagt, war zu wenig, aber es ist eine klare Entscheidung des Hauptschiedsrichters und damit ist es auch gut und dann kann man das irgendwo auch akzeptieren. So für mich ganz schwer zu akzeptieren. Ja, du siehst den Kontakt oben und unten, aber in der Zeitlupe sieht das immer viel, viel heftiger aus. Du musst es einfach in der Live-Situation entscheiden, weil nur da erkennst du die Dynamik des Zweikampfes und dann kannst du eben deine Entscheidung treffen am Bildschirm. wird es, da bin ich voll bei Lukas Kwasniok, verfälscht. Und das Gleiche beim Handspiel. Natürlich geht der Ball an die Hand, ohne Frage, das geben die Bilder ja her. Und es sieht in dem Moment, wenn du es dir in dieser Zeitlupe anguckst, so aus, als wenn Lund mit der Hand den Ball ja führt oder so anstupst nach vorne weg. Aber guck dir das in der Realgeschwindigkeit an. In der Live-Situation ist es ein völlig anderer Eindruck und da musst du nicht zwingend einen Handelfmeter geben. Meine Meinung. Vielleicht sieht das anders, wie auch immer, aber bitte, bitte, lasst uns sowas durch den Hauptschiedsrichter entscheiden und zwar in der Situation selbst. Und wenn er es nicht gesehen hat, dann ist es so. Dann regen wir uns wie früher ein, zwei Tage drüber auf und dann ist das abgehakt, aber so blickt ja keiner durch. Manche Videoassistenten greifen schon beim geringsten Zweifel ein, andere erst, wenn es eine wirklich krasse, krasse Fehlentscheidung ist oder es ist sogar eine krasse Fehlentscheidung und trotzdem kommt nichts, versteht keiner mehr. Und das raubt dem Fußball aus meiner Sicht irgendwo die Seele, gerade in so einem Derby, ja, wo es so emotional zur Sache geht. Da läuft das Spiel eigentlich schon weiter. Aitekin stand da ja so in den Knien mit der Pfeife im Mund, hatte freie Sicht und hat sich eben nicht entschieden zu pfeifen. Nachher hat er gesagt, ja, ich habe aber eben auch nur den Oberkörperkontakt wahrgenommen und nicht, was untenrum mit dem Knie passiert ist. Ja, ist für mich aber kein Argument. Er hat die Situation gesehen, wie er sie gesehen hat und ja, da ist auch unten ein Kontakt. Und das sieht dann in der Zeitlupe auch nach Foulspiel aus, aber in der Live-Situation ist dann eben auch die Dynamik entscheidend. Und die Dynamik erkennst du einfach nicht über die Fernsehbilder. Die musst du live auf dem Platz erleben und dann bewerten. Anders geht's aus meiner Sicht nicht. Also, aus meiner Sicht, bitte so, wie es jetzt ist, weg damit. Und das hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, dass es jetzt zweimal wieder den FC erwischt hat mit dem VAR nochmal. Du kannst beide Elfmeter geben, aber nur, wenn du es tatsächlich in der Live-Situation als Hauptschiedsrichter auf dem Platz so bewertest. Dann mach es, dann ist es okay und dann akzeptieren wir das mit ein bisschen Bauchgrummeln alle. Aber immer dieses Hin und Her zwischen Videoassistent, Hauptschiedsrichter und dann dauert das minutenlang und dann gibt's hinten raus 11 Minuten Nachspielzeit, gegen den HSV hatten wir 12 Minuten. Das hat ja dann auch nachwirkend noch so einen großen Einfluss, dieser Videobeweis auf das Spiel, dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Ne? Weil wenn du dann plötzlich nicht mehr 90, sondern über 100 Minuten spielst, dann macht das ja auch ganz viel mit so einem Spiel. Und dann werden plötzlich in der Nachspielzeit Spiele nochmal völlig anders entschieden, werden noch gedreht oder eine Mannschaft erzielt noch das entscheidende Tor, weil natürlich gerade hinten raus und dann erst recht in der Nachspielzeit die Konzentration nicht mehr so da ist, die Kraft nicht mehr da ist und das hat dann auch oft viel noch nachwirkend mit dem Videobeweis zu tun. Also von daher, ja, lange Rede, kurzer Sinn, weg damit, 3 Ausrufezeichen dahinter. Lukas Kwasniok hat so formuliert, ich hasse ihn, den VAR. Haken wir das Thema aber jetzt an der Stelle ab und um da jetzt eine Überleitung zu finden zum nächsten. Der erste Elfer ist leider auch mit eingeleitet worden durch einen Ballverlust von Said Elmala. Und ja, er stand jeden Spieltag natürlich im Fokus, oft sehr, sehr positiv, weil er verrückte, großartige Sachen gemacht hat mit seinen Tempo-Dribblings. Auch hier im FC-Podcast habe ich immer wieder ja sehr lobend, was auch sonst, über Said Elmala gesprochen. Raketenhafter Aufstieg, Berufung vor dem Derby in die A-Nationalmannschaft. Aber man muss jetzt, wenn die Leistung eben nicht so passt, dann auch mal kritische Worte wählen. Und da gibt es ja, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Das war ganz sicher nicht das Derby von Said Elmala. Ja, im Grunde war die Geschichte ja vorgezeichnet. Ex-Borusse in der Jugend aussortiert worden, weil er angeblich zu schmächtig sei. Schießt jetzt den FC zum Derby-Sieg. Ja, die Schlagzeile hätte ich mir auch gewünscht, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber es ist komplett anders gekommen. Said Elmala hatte im Grunde keinen Impact auf dieses Spiel. Ausnahme vielleicht so die ersten 10 Minuten. Da hat er mit einem guten Tempo-Dribbling direkt mal eine gelbe Karte gezogen gegen Rocco Reitz. Aber dann nach und nach kam leider immer weniger von ihm. Er hat sich oft verzockt, war dann auch irgendwie viel zu wild in seinen Aktionen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er dann mit dem Ball ins Seitenaus gelaufen ist. Da war einfach kein Feld mehr. Da war Schluss. Da war ja die Seitenlinie und das Spielfeld zu Ende. Und das hat er irgendwie nicht so richtig registriert. Wie auch immer, es war nicht das Derby von Said El Mala und entsprechend ist er dann zur Halbzeit ausgewechselt worden und Trainer Lukas Kwasniok hat dann auch relativ deutlich erklärt, warum.
Er war nicht gut und deswegen habe ich ihn nach Hause. So einfach ist es. Die Gladbacher haben uns leider nicht den Gefallen getan, dass sie mit dem Wingback nach vorne raus verteidigt haben und deswegen hat er 1-1-Situationen gehabt, aber mit dem Bodyguard, also der Halbverteidiger, hat einfach Skelly immer gut geschützt. Wir wollten aber Said in 1-1-Duelle gegen Sander bekommen, haben sie nicht gemacht, sondern haben rückwärts verteidigt und deswegen hatten wir Kontrolle. Und dann darfst du die Kontrolle nicht hergeben und er hat dann einfach in der Arbeit gegen den Ball an der einen oder anderen Stelle im Duell nicht ganz so agiert, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen, so wie alle anderen Spieler auch, bewerte ich dann Leistung. Und wenn die in den ersten 45 Minuten nicht ganz so gut ist, und wir haben dann mit Bülter, Kaminski und Meiner noch drei weitere Spieler, die sich auf der linken Seite dann auch sehr wohl fühlen, haben wir die Struktur ein bisschen angepasst und wollten einfach mehr über Variabilität dann eben dem Gegner auch wehtun. Deswegen habe ich ihn und Kainzi dann auch in der Halbzeit geopfert.
Ja, es ist ein Entwicklungsprozess, es ist ein Lernprozess. Said El Mala wird hoffentlich auch aus so einem Spiel die richtigen Rückschlüsse ziehen. Und hey, wir haben im positiven Sinne immer wieder gesagt, boah, Wahnsinn, 19 Jahre jung und er macht so verrückte Sachen und schießt Tore. Und zwei hat er noch vorbereitet, mit 19 Jahren, in seiner ersten Bundesliga-Saison. Ja, das gilt natürlich jetzt immer noch. Der ist erst 19. Und er macht dann natürlich auch mal ein schlechtes Spiel und macht Fehler, wie bei dem, mit dem Ballverlust vor dem ersten Elfmeter. Ja, oder wird er mal zur Pause ausgewechselt? Es ist doch völlig normal, von daher überhaupt kein Drama und auch kein Vorwurf an Said El Mala. Es war ja nicht so, dass der jetzt da mit einer arroganten Haltung, glaube ich, reingegangen ist in dieses Spiel. Wahrscheinlich hat ihn das Ganze drumherum dann doch ein bisschen viel beschäftigt. Jetzt kommt er da zum Ex-Club, der ihn aussortiert hat in der Jugend. Er ist gerade in die A-Nationalmannschaft berufen. Was ist da wieder diskutiert worden drüber? Fand da auch die Einordnung von Lukas Kwasniok sehr treffend. Wir werden ihn nicht daran hindern, besser zu werden. Und es ist doch schön, wenn er eingeladen wird. Er ist halt ein Ausnahmespieler, was sein Tempo-Dribbling betrifft. Und von solchen Typen hat Deutschland halt nicht viel. Gleich nochmal mehr dazu. Also alles okay. Und es wäre ja Irrsinn, jetzt immer davon auszugehen, dass Said El Mala mit seinen 19 Jahren in seiner ersten Bundesliga-Saison jetzt hier jedes Mal den FC zu Punkten schießt. Dass alles von ihm abhängt. Also das Gegenteil muss der Fall sein. Der Erfolg kann nur durch die Mannschaft kommen, durch eine gute Mannschaftsleistung. Und wenn Said El Mala dann über diese gute Mannschaftsleistung seine Highlights setzt, dann ist das wunderbar. Aber die Ausgangsposition Spiel für Spiel ist ganz sicher nicht, dass Said El Mala die Mannschaft zum Sieg führt. Andersrum muss es sein. Von daher auch überhaupt kein Vorwurf von Sportdirektor Thomas Kessler.
Ja, ich glaube, das ist völlig normal. Das ist ein junger Kerl. Das ist das, was wir Woche für Woche betonen, auch wenn die Leute nicht gerne zuhören, wenn man sowas sagt. Aber es ist ein junger Kerl, der mitten in der Entwicklung steckt. Er nimmt eine sehr, sehr positive Entwicklung. Er hat uns in vielen Situationen jetzt in der laufenden Saison schon geholfen. Und heute hat die eine oder andere Situation dann eben nicht so Früchte getragen. Und der Trainer hat sich dann einfach dazu entschlossen, in der Halbzeit zu wechseln.
Passiert auch einem gestandenen Nationalspieler mit 30 Jahren. Und da sind wir jetzt nochmal kurz bei der Berufung. Seine ersten im zarten Alter von 19 Jahren. El Mala ist mit dabei bei der nächsten WM-Quali-Runde. Freitag steht das Auswärtsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg an. Ich habe es gesagt, es ist natürlich wahnsinnig viel diskutiert worden. Für mich kam das auch überraschend, dass Julian Nagelsmann jetzt schon Said El Mala nominiert hat. Aber er hat es jetzt nochmal im Nachgang dann auch bei einer Pressekonferenz erklärt, konkretisiert und gesagt, dass El Mala eben ein Spezialist da vorne links ist auf der Außenbahn und solche Typen hat Deutschland halt kaum und auch in der Nationalmannschaft fehlen auf dieser Position eben Spieler, die das so umsetzen können, wie Said Elmala jetzt des Öfteren schon gezeigt hat in der Bundesliga. Ja, Sané ist jetzt beispielsweise auch nochmal nominiert worden. Ein ganz, ganz erfahrener Nationalspieler, der eine ähnliche Position, eine ähnliche Rolle spielen kann, der eben jetzt nochmal eine Chance bekommt, sich da zu zeigen. Und es ist nicht mehr ewig lang hin bis zur WM und es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Länderspielpausen und dann im März, glaube ich, nochmal eine, wo, wenn die WM-Quali jetzt gelingt, nur noch Testspiele stattfinden. Von daher kann ich es dann schon nachvollziehen, ja, dass die Zeit da so ein bisschen drängt und Julian Nagelsmann sagt, ich will mir den jetzt einfach mal angucken, vor allem auch im Training. Und so hat das ja dann auch begründet. Man kann viel scouten, hat er gesagt, aber so einen richtigen Eindruck von einem Spieler, wie er sich ja auf allen Ebenen verhält, den bekommst du eben nur, wenn du ihn mal einlädst, wenn du ihn auf dem Trainingsplatz erlebst, ja, und dann vielleicht im Pflichtspiel, Freitag WM-Quali in Luxemburg, habe ich gesagt. Vielleicht bekommt er da schon seine Chance und Nagelsmann hat dann auch gleich hinterher noch geschoben. Kann sein, dass er das zweite Spiel dann für die U21-Nationalmannschaft bestreitet nach diesem Luxemburg-Spiel. Hängt vermutlich ganz davon ab, ja, welche Eindrücke Said Elmala vermittelt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles, alles Gute, dass er ja tolle Trainingseinheiten zeigt und wenn er seine Chance bekommt gegen Luxemburg, dass er da gleich mal seine Qualitäten einbringen kann, die er beim FC in so vielen Spielen jetzt schon gezeigt hat. Und damit jetzt weg von einem FC-Spieler wieder hin zur gesamten Mannschaft. Und da sind wir beim Thema Ballbesitz. Der FC hatte im Derby gegen Gladbach eine Menge Ballbesitz in der ersten Halbzeit. 60%. Das in einem Derby im Borussia-Park. Wann hat es das zuletzt mal gegeben? Aber das war der Matchplan der Borussia. Die wollten den FC einfach kommen lassen, ganz kompakt verteidigen und dann voll auf Konter setzen über Honorar und Tabakovic, ja, das ist ganz gut aufgegangen und der FC hatte eben seine Schwierigkeiten und das muss dann eben jetzt für die Zukunft der Anspruch sein, das Ziel sein, wenn du mal mehr Ballbesitz hast, dass du es dann eben schaffst, mehr Torchancen herauszuspielen, bestenfalls dann zu Treffern zu kommen. Damit hatten sie große Probleme gegen Borussia Mönchengladbach. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben, das Thema Ballbesitz. Spiel mit dem Ball habe ich auch des Öfteren schon mal hier angesprochen im FC-Podcast. Ihr habt einige Stimmen, FC-Stimmen auch dazu schon gehört in der Vergangenheit. Ja, und es bleibt ein akutes Thema, an dem der FC arbeiten muss und arbeiten wird.
Für uns ist es einfach der nächste Entwicklungsstep. Es ist nicht normal, dass du als Aufsteiger auswärts tatsächlich den Gegner irgendwie dir zurechtlegen musst. Das haben sich die Jungs tatsächlich erarbeitet, aber es ist deutlich schwieriger, als eben ja, über Umschalter zum Erfolg zu kommen, über ein offenes, wildes Spiel zu kommen. Und daran werden wir arbeiten. Wir haben unterschiedliche Spielertypen, die zu unterschiedlichen ja, Spielen auch passen. Und da gilt es einfach wieder eine gute Mischung in Zukunft zu finden.
Ich bin überzeugt, die können das. Es ist aber halt die Königsdisziplin, gegen einen tief und kompakt stehenden Gegner zu spielen. Ja, über Konter zu kommen, ist deutlich einfacher. Leidenschaftlich hinten verteidigen, dann auch mal mit langen Bällen schnell nach vorne zu kommen. Das sind relativ einfache Rezepte, aber wenn du da so einen tiefstehenden Block vor dir hast, wenig Räume, in die du reinspielen kannst, ja, dann erfordert das eine hohe Konzentration, du brauchst eine hohe Passgenauigkeit, du musst den Ball möglichst schnell laufen lassen, immer wieder die Seiten verlagern, den Gegner auseinanderziehen. Du brauchst Kreativität, du brauchst ganz, ganz viel, sonst wird es eben schwer. Und so haben wir es gesehen im Borussia-Park. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Auch der Sportdirektor Thomas Kessler hat das Thema natürlich auf dem Schirm.
Ein Derby zu verlieren tut weh. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um uns zu schütteln. Auch der ein oder andere ein bisschen Zeit, auch mal die Köpfe freizukriegen, weil ich glaube, dass die Periode bis hierhin sehr, sehr intensiv war. Und ja, dann werden wir das Spiel auch analysieren. Das ist sicherlich dann auch ein neuer Fortschritt in unserem Spiel, dass es dann Mannschaften gibt, die uns dann auch auswärts den Ball geben. Und daran werden wir arbeiten. Und ich bin total überzeugt davon, dass wir das klar analysieren werden und dass wir daran arbeiten werden. Und dass, wenn wir das nächste Mal auswärts die Möglichkeit haben, so viel Ballbesitz zu haben, dass wir dann auch mehr für uns davon mitzubringen.
Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und bei aller Kritik, beziehungsweise bei allem Anspruch, es muss besser werden mit dem Ball, will ich hier an der Stelle jetzt nochmal ganz klar festhalten. Guckt auf die Tabelle, der FC nach 10 Spieltagen auf Platz 9 mit 14 Punkten. Das ist immer noch großartig. Das ist immer noch eine starke Zwischenbilanz und nicht anders sieht es auch der Kapitän Marvin Schwäbel.
Ich finde, dass wir viele gute Spiele gemacht haben, auch gegen große Mannschaften, auch wenn wir da die Punkte nicht geholt haben, siehe Dortmund. Ich glaube, da haben wir einfach ein echt geiles Spiel abgeliefert, auch Bayern im Pokal. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, dass wir aus der zweiten Liga kommen. Das mit uns so, glaube ich, nicht zu rechnen war und von daher können wir mit dem Zwischenfazit, glaube ich, aktuell trotzdem zufrieden sein.
Diese Mannschaft hat sich schon richtig gut entwickelt. Wir haben auch hier im Podcast schon oft über die Neuzugänge gesprochen, die sich schnell eingefunden haben, schnell ihre Leistungen gebracht haben. Also da ist ganz, ganz viel Positives. Das wird auch ganz sicher nicht zerstört werden durch so eine 1-3-Derby-Niederlage. Deshalb voller Fokus jetzt aufs nächste Spiel. Wird noch ein bisschen dauern aufgrund der Länderspielpause. Aber am 22. November ist es dann soweit. Es ist wieder ein Topspiel, Samstagabend 18:30 gegen Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter haben knapp ihr Derby gegen Mainz mit 1-0 gewonnen. Spielerisch allerdings eher eine maue Vorstellung. War nicht so unbedingt der Fußball, den sich Dino Toppmöller da vorstellt. Bin gespannt, wie sich die Eintracht dann in Köln präsentieren wird und vor allem gespannt, wie sich der FC zeigt nach der Derby-Niederlage, aber ich bin zu 100% überzeugt, die werden wieder Vollgas geben auf dem Platz, die werden dieses Heimspiel unbedingt gewinnen wollen und ja, vielleicht sehen wir dann schon die ersten weiteren Entwicklungsschritte auch mit Ball. Hier also schon mal die Einladung, da gerne zuzuhören bei meiner Live-Reportage. Ihr seid von Anfang bis Ende komplett auf Ballhöhe, quasi gefühlt fast im Stadion mit dabei. Im Radio Köln FC Radio, klickt euch rein, 18:30, 22. November ins Topspiel gegen Eintracht Frankfurt über fc-radio.de oder über die FC-App. Und in Ausschnitten, ihr kennt das, könnt ihr auch im Programm vom Radio Köln live dabei sein. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir ins Rhein-Energiestadion. Euch eine schöne Zeit bis dahin. Madet Jod!
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.